Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserer neuen Folge Dietz und Das, dem Podcast zu politischen und gesellschaftlichen Themen aus dem Dietz Verlag. Ich bin Ricarda von Klitzing und heute hören wir zwei Lesungen aus dem Sammelband Kein Land, Nirgends, Flucht aus Deutschland, Flucht nach Deutschland, 1933 bis 1945 und heute, herausgegeben von Harald Roth. Im Zentrum dieses Bandes stehen autobiografische Texte von 1933 bis heute. Die Stimmen derer, die mit Gewalt aus ihrem Leben und ihrer Heimat vertrieben wurden, um anderswo neu zu beginnen. Für unseren Podcast haben wir die Texte »Die Stimme, die mich nicht loslässt« von Sacha Jahan Fahd und »Ich bin ein Mensch, ich heiße Asim« von Asim Fakhri ausgewählt. »Die Stimme, die mich nicht loslässt« handelt von Angst und einem Leben, in dem diese schon seit der Geburt in die Seele gemeißelt ist. Sacha Jahan Fahd wurde 1985 in Gilanegarb im Iran geboren. Der persisch-kurdische Redakteur, Forscher und Übersetzer lebte lange Zeit dort. Er ist Autor mehrerer Bücher über die kurdische Sprache und Kultur. Da er in kurdischer Sprache schrieb, war er ständiger Verfolgung ausgesetzt. 2011 wurde er von der iranischen Regierung für 3 Monate festgenommen. 2017 ging Fahd in die Türkei, um seine Bücher zu veröffentlichen. Dort nahm ihn die türkische Polizei in Haft wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Näher liegt allerdings der Verdacht, dass er wegen seiner Kontakte zu kurdischen Intellektuellen, WissenschaftlerInnen und Verlagen verhaftet wurde. Fahd war von Februar 2018 bis Januar 2021 Stipendiat des Writers in Exile Programs des PEN. Gelesen von Sacha Jahan Fahd und Leo Brandt.
Die Stimme, die mich nicht loslässt. Sajad Jahan Fahd, Jiyar. Der Gurt hat mich fest im Griff, drückt mich in den Sitz und raubt mir alle Freiheit.
Nach der Schule machten wir uns zu 12, Mädchen und Buben, auf den Weg nach Hause. Der 10-minütige Fußweg zu meinem Elternhaus im Dorf führte durch kühle Haine, über steile Pfade und Hügel. Als wir das Ufer des wilden Flusses erreichten, sprangen die Wellen wütender als sonst. Wir wagten es nicht, ihn zu überqueren. Bei schönem Wetter und wenn der Fluss gut gelaunt war, hüpften wir über die großen Trittsteine, die aufgereiht und fest verankert quer über den Fluss führten, wie eine natürliche Brücke. Nun hatten aber alle Bäche und das Schmelzwasser den Weg zum Fluss gefunden, ließen ihn anschwellen und den Spiegel stetig steigen. Von der anderen Seite riefen sie uns zu: »Geht nicht näher heran, der Fluss ist heute sehr gefährlich. Geht weiter und versucht es bei der Brücke flussabwärts.« Während wir entlang des Flusses Richtung Süden marschierten, vernahmen wir plötzlich einen lauten Knall. Panisch kroch jeder von uns in ein Loch, unter einen Felsen, hinter wuchtige Baumstämme oder in irgendein Versteck in der Nähe. Wir hielten alle den Atem an. Mein Herz raste wie das eines erschrockenen Spatzes. Fest drückte ich meine Augen zu und wartete schweigend, ohne zu wissen, was nun folgen würde. Ein Schrei drang an mein Ohr. Ich traute mich nicht, die Augen zu öffnen, um zu sehen, wer von uns getroffen worden war. In diesem Moment dachte ich nicht, fragte mich auch nicht, warum keine Schüsse der Bodenabwehr zu hören waren. Nach einer kurzen Weile verebbte das Dröhnen des Kampfflugzeuges. Verunsichert kamen wir aus unseren Verstecken. Auch ich kroch aus meinem Loch. Meine Augen suchten zuallererst nach Waran. Denn erst eine Weile danach wurde mir bewusst, dass es seine Stimme war, die in meiner Erinnerung hallte. Diesen Schrei kenne ich, hatte ich bei mir gedacht. Noch nie zuvor hatten mich Angst und Sorge gleichzeitig auf eine solche Weise überwältigt. »Oh mein Gott, Waran«, murmelte ich voller Kummer. Der Schreck steckte allen in den Gliedern. Sie waren noch verängstigter als ich und mussten Warans Schrei wohl auch erkannt haben. Da rief einer meiner Schulkameraden: »Hey Leute, Hassan ist auch verschwunden!« Mit besorgten Blicken suchten wir die Gegend ab. Ein gutes Stück flussabwärts erspähten wir Hassan, der orientierungslos, beinahe hysterisch hin und her lief und zuweilen unvermittelt stoppte. Rufend und schreiend rannten wir auf ihn zu: »Hassan, Hassan, bleib stehen, bleib stehen!« Lange mussten wir ihm hinterherlaufen, bis wir ihn einholten. Still liefen Tränen über seine Wangen. »Hassan, was ist los? Geht es dir gut? Warum läufst du wie verrückt herum? Weißt du nicht, dass du dich verstecken musst, wenn die Flieger kommen?« drang ich auf ihn ein. »Hast du Waran gesehen?« fragte ein anderer. »Hassan, bist du getroffen? Bist du verletzt?« kam es aus einem weiteren Mund. Die Angst hatte ihn noch so fest im Griff, dass er nicht sprechen konnte. Mit dem Finger deutete er auf den Fluss, doch niemand verstand, was er uns damit sagen wollte. Er rannte auf das Wasser zu, wir folgten ihm besorgt, um ihn zurückhalten zu können. An einem Ast am Ufer hing Warans Schultasche. Meinen Körper verließen die Kräfte. Plötzlich füllten sich meine Augen mit Tränen. Die Mädchen fingen an zu schreien und zu klagen. Ich schreckte auf. Neben mir schenkte mir jemand einen mürrischen Blick. Beschämt wandte ich mich ab. In diesem Moment kam eine Stewardess vorbei. Dürfte ich noch ein Glas Wasser haben, bat ich sie. Angst und Schrecken sind Teil meiner Existenz. Ich frage mich oft, wie mein Leben wohl verliefe, würde man mir die Angst nehmen. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre anders. Ist es für jemanden möglich, ohne Angst zu leben, der begleitet von Angst und Schrecken der Mutter als Säugling ihren Leib verlassen hat? Zuweilen habe ich den Eindruck, der Himmel bricht über mich herein. In solchen Momenten ist mir nach Schreien, aber meine Kehle ist wie zugeschnürt. Ich kann weder um Hilfe rufen, noch mich aus Verzweiflung hin und her werfen. Es hatte etwas Befreiendes an sich, als ich lernte, meine Gefühle in Worte zu fassen. Dies war das größte Geschenk, das uns, mir und meinen Altersgenossen, als Kindern für eine Weile gegeben wurde. Eine Sprache, die meinen inneren Schreien eine Stimme verlieh, so lange, bis sie mir durch ein Verbot genommen wurde. Ich kann mich noch an eine Begebenheit erinnern, als wäre sie in einem Traum geschehen. Es war in einer Nacht, in der es schien, als wolle der schwarze Himmel auf mich herabstürzen. Meine Hände und Beine waren noch schwach. Es fehlte ihnen an Kraft, als ich Hilfe bei meiner Zunge suchte. Meine Zunge drehte sich, versuchte sich in meinem Mund Platz zu machen, aber mutlos rollte sie sich wieder ein. Der Himmel kam näher und näher, war nur mehr 7 Schritte von mir entfernt, als ich mich wieder in den Leib meiner Mutter zurückflüchtete. Dies war der sicherste Ort und meine einzige Rettung. Als meine Mutter mich zur Welt bringen wollte, kreisten die Kampfflugzeuge bereits über unserem Dorf und ließen ihre Bomben auf uns herabregnen. Die Menschen flohen. Jeder, der Beine hatte zum Laufen, ob jung oder alt, lief um sein Leben in Richtung der Berge und Wälder. Meine Mutter lag in den Wehen. Niemand stand ihr bei dem Vorhaben bei, mich in eine Welt zu setzen, deren Himmel rauchte und dröhnte. Ich weiß nicht, was es war, aber ich bin mir sicher, dass ich an jenem Tag die Geborgenheit im Leib meiner Mutter nicht verlassen, mich dort weiterhin verstecken wollte, aber mein Widerstand war vergebens. Ich nahm zahllose Schüsse wahr. Mit jedem Erschrecken meiner Mutter drehte und wälzte ich mich mit ihr. Ihr Leiden, Schluchzen und Ringen nach Luft bereiteten mir noch mehr Schmerzen. Ich konnte zwar nicht sehen, aber mit jedem Knall drückte ich meine Augen noch fester zu, spürte den dunklen Nebel, der die Welt umhüllte. Nicht einmal Vögel kreisten im Himmel über unserem Dorf. Keine Sprache der Welt kann den Schmerz einer Mutter in einem solchen Moment zum Ausdruck bringen. Ihr Winden im Schmerz könnte der Grund dafür sein, dass meine Zunge nun keine Worte findet. Die Nacht brach herein und die Flieger verließen nach erfolgreicher Verwüstung die Gegend. Die geflohenen Männer kehrten wieder zurück ins Dorf, um ihre Kinder und Frauen mit Nahrung zu versorgen. In dieser Feuerpause ließen die Männer Geldscheine auf mich regnen, denn sie waren glücklich, dass ich das gleiche Geschlecht hatte wie sie und eines Tages mit ihnen in die Schlachten eines nicht enden wollenden Krieges ziehen würde. Aber sie wussten nicht, dass sich der Krieg bereits in meinem Kopf drehte und einen Schritt voraus war. Durch das Fenster sehe ich mir die Natur an, die unter meinen Füßen liegt. Es sieht so aus, als hätte ein friedlicher Gott ein grünes Seidenleintuch über das Land gebreitet. Ich tauche in weiße Wolken ein und verliere mich in dieser weißen Welt. Trinke das Wasser, der Plastikbecher rutscht mir aus der Hand. Die Geräusche in meinem Kopf haben mir meinen Frieden geraubt. Ich befinde mich noch in den Wolken, will in dieser weißen Welt bleiben. Die Erde ist kein guter Ort für mich. Ich will weder den Himmel noch die Erde sehen. Denn weder die Erde gibt mir ein sorgloses Plätzchen, noch schenkt mir der Himmel Friede. Auch wenn ich eiserne Flügel hätte und versuchte, in eine andere Welt zu fliegen, würden Himmel und Erde sich vereinen, um in meine Flügel zu brechen. Eine höhere Macht würde mich auf den einzigen freundlichen Ort für Menschen, die Erde, fallen lassen. Oft habe ich den Eindruck, sowohl Erde als auch der Himmel dieses Landes, meine Heimat, seien für immer verflucht. Vielleicht gibt es andere Orte, deren Himmel den Menschen die Welt nicht zur Hölle machen und in denen die Bewohner nicht auf andere losgehen. Während ich noch in Gedanken vertieft bin, verabschieden sich die Wolken und ich kann die Dörfer weit unter uns erblicken. Auch Menschen, die sich wie Ameisen auf einer langen Straße bewegen. Immer näher kommen wir. Unbewusst schreie ich, flehe ich den Piloten an. Bitte bringt ihn nicht um, töte den unschuldigen Waran nicht. Lass Waran weiterleben. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen am Flughafen München, die Ortszeit ist 15.45 Uhr. Ladies and Gentlemen, welcome to Munich Airport, local time is 3:45 p.m.
Der Gott lässt mich nicht los. Der Leib meiner Mutter ist mein einziger Zufluchtsort, meine Geborgenheit. Zwei Menschen versuchen mich mit Gewalt von meiner Mutter zu trennen, wollen mich in die Welt zehren. Übersetzung aus dem Kurdisch von Rawish Salim und Ute Kanterlang.
Ich bin ein Mensch, ich heiße Asim, ist ein Auszug aus einem Interview mit Asim Fakhri. Es wurde im Rahmen des Dokumentarfilms Wir sind jetzt hier von Ronja von Wurm-Seibel und Niklas Schenk über das Ankommen in Deutschland geführt. Asim Fakhri musste als Kind aus dem Iran fliehen. Schon damals trug er als Schneider zum Einkommen der Familie bei. In Afghanistan arbeitete er 8 Jahre lang als Systemadministrator für die US-Streitkräfte. Er ist außerdem Künstler. Die Ausstellungen seiner Graffiti-Projekte fanden große Resonanz in Kabul. Gelesen von Leo Brandt.
Ich heiße Asim, wohne in Hennstedt-Ulzburg. Seit September 2014 bin ich in Deutschland. Am Anfang war es echt schwer. Ich erinnere mich, dass ich sagte, ich bin hier seit 5 Monaten, nicht seit 5 Monaten. Später kam eine Frau, sie sagte so viele Sachen auf Deutsch. Und ich sagte, ja, ja, danke, danke, danke. Ich wusste nicht, was sagt sie überhaupt. Ich habe gelernt, dass die Familie sehr wichtig ist. Liebe ist wichtig. Liebe ist das, was ich vermisst habe. Weil ich alleine war in meinem Zimmer oder auf meinem Bett und so viel nachdenken musste. Ich hatte immer meine Familie in meinem Kopf. Es kommt eine Zeit, dass ich meine Familie wiedersehe. Ich sagte, okay, ich wohne hier. Ich muss viele Leute kennenlernen. Und dann, ich habe angefangen, hierhin und dorthin zu gehen, zum Beispiel zum Gottesdienst. Ich habe angefangen, mich mit deutschen Leuten zu unterhalten und in Schulen auf Deutsch Vorträge für deutsche Kinder zu halten. Ich durfte ja nicht am Deutschunterricht teilnehmen. Ich musste warten. Warum soll ich warten? Das mache ich nicht gerne. Ich musste etwas tun. Vorträge halten über Afghanistan, die Liebe, die Freiheit. Und ich hatte eine Betreuerin. Sie sagte, Asim, du bist ein Künstler. Hier in Hennstedt haben wir einen neuen Bürgermeister. Willst du ihn kennenlernen? Ich sagte, natürlich, das ist mein Ding. Wann können wir hingehen? Sie konnte Englisch und ich konnte nur Hallo sagen. Der Bürgermeister war aber sehr nett. Was machst du hier? Ich bin Künstler. Was für Kunstwerke? Ich sagte, Graffiti. Graffiti? Aber nicht hier in meiner Stadt. Ich sagte, nee, ich mache keine Graffiti auf Wände, sondern auf Leinwände oder Papier. Ich mache legale Sachen. Später hatte ich dann eine Ausstellung in unserer Kirche. In Dudenhof ging ich in ein großes Kaufhaus. Ich war schön gekleidet. Ein deutscher Mann lachte und sagte, Scheiß Ausländer. Ich lachte laut. Haha. Darauf er, warum lachst du? Ich lachte weiter. Warum lachst du, du Ausländer? Ich lachte weiter und dann sagte ich, hey, ich bin kein schlechter Mensch. Ich bin ein Mensch wie du. Du hast blonde Haare, ich habe schwarze Haare. Aber wir haben gleiche Körper, wir haben das gleiche Herz, das gleiche Blut. Wir sind Menschen. Mit Lachen konnte er nichts machen. Er ging dann einfach weg. Wenn ich etwas Schlechtes gesagt hätte, wäre es vielleicht weitergegangen. Kommt die Polizei, Ausweis okay, ein Brief. Wenn ich höre, Flüchtlinge. Ich mag das einfach nicht. Ich bin ein Mensch. Ich habe einen Namen. Asim. Und jeden Tag den Briefkasten öffnen. Kein Brief. Es war so. Ich musste so viel warten, so viel, auf einen Brief vom BAMF. Gibt es einen Brief? Nein. Nur Werbung und Werbung. Und dann kommt dieser Postmann und dann steckt dieser Brief dazwischen. So musste ich Werbung gucken, immer nur für die Hoffnung, da ist eine Entscheidung vom BAMF. Der Brief kommt dann in einem gelben Umschlag. Wenn ich diesen Umschlag sehe, geht mein Herz voll runter. Oh mein Gott, was ist das? Es ist aber normal, jeder hat Angst, ob es eine gute Entscheidung ist oder nicht. Ich habe so viele afghanische, persische oder syrische Familien gesehen mit einer negativen Antwort. Ich weiß, was das für ein Gefühl ist. Es ist nicht einfach, eine negative Entscheidung zu sehen. So viele warten 2, 3 Jahre und dann eine negative nach 2 Jahren. 2 Jahre mit Worten sind das 4 oder 5 Buchstaben. Aber so 2 Jahre zu leben, das ist viel Zeit. Als Dolmetscher zu arbeiten und zu versuchen, anderen Leuten zu helfen, ist für mich einfach und nicht einfach. Da war eine afghanische Familie. Es war nicht einfach, ihre Probleme anzuhören und wiederzugeben. Es ist nicht einfach, weil wir Menschen sind. Ein Körper voller Gefühle. Das ist sehr schwer. Wir sind keine Steine. Wenn ich diese Sachen hörte und ich das, was die Familie gesagt hatte, übersetzen musste, manchmal habe ich geweint. Ich sehe Deutschland als mein zweites Land. Ich mache hier weiter, weil ich hier bin. Aber es ist sehr wichtig, wie ich lebe. Wie wichtig bin ich? Wie wichtig bin ich für die Gesellschaft, für die ganze Welt oder meinen Nachbarn oder meine Nachbarin?
Das waren Texte von Sajad Jahanfard und Asim Fakhri aus dem Sammelband Kein Land nirgends, herausgegeben von Harald Roth. Ein Buch über Flucht aus und nach Deutschland. Den Band könnt ihr wie immer auf dietz-verlag.de und in allen Buchhandlungen bestellen. Abonniert gerne unseren Podcast und bleibt immer auf dem Laufenden. Bis bald, euer Dietz Verlag.